Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
Der Kollege putzt sich gerade nochmal die Nase und damit starten wir sozusagen in Episode 124 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr mit dabei seid und schön, dass du mit dabei bist, Tobi. Hallo.
Guten Morgen, was für ein appetitlicher Einstieg.
Ja, das habe ich jetzt dann rausgelassen hinterher im Schnitt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich dachte, so ein Start unerwartet, der ist doch gar nicht so schlecht. Das machen wir ja hier häufiger mal gerne. Was machen wir zum Thema in dieser Ausgabe? Wir sprechen über ein paar Verletzte. Ja, es musste irgendwann so kommen, dass mehrere wichtige Spieler ausfallen werden. Und nun ist es auch soweit, denn ganz aktuell hat sich ja Manuel Akanji verletzt. Und da wir vor der Pressekonferenz aufzeichnen am Mittag, könnte es sein, dass der ein oder andere noch dazukommt. Das hoffen wir natürlich nicht, aber es könnte so sein. Dann sprechen wir ganz kurz über das Testspiel des BVB am vergangenen Montag in Aachen. Das sah doch relativ gut aus, was die B- oder C-Elf dort auf den Platz gezaubert hat. Und wir sprechen natürlich über eure Hörerfragen und schauen voraus auf das Spiel gegen den VfB Stuttgart am Samstagnachmittag. Du bist ja nicht dabei gewesen. Ich war dort mit den Kollegen Dirk Krampe und Florian Gröger. 4:0 hat der BVB in Aachen gewonnen. Wie wichtig sind denn so Testspiele generell in der Länderspielpause, deiner Meinung nach?
Ja, ich glaube schon, dass das, Michael Zorc hat es ja nach dem Spiel auch gesagt, ich habe da nur den Videozusammenschnitt gesehen von den Aussagen, dass sowas dann auch mal eine ganz, ganz nette Abwechslung ist, dass es auch irgendwie im Zweifel vielleicht mal besser ist, als in der Länderspielpause nur zu trainieren in einer verkleinerten Gruppe. Zumal ja die Kulisse auch wirklich gut war. Ich glaube, es waren über 15.000 am Tivoli, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und dann mal ein bisschen ernsthafter Fußball zu spielen in so einer Länderspielpause, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Zu hoch hängen darf man das Ergebnis aber natürlich auch nicht, weil es ist eben auch nur noch Alemannia Aachen, wo der Name noch irgendwie relativ groß ist, aber das sportliche Niveau eher ein bisschen niedriger oder ein bisschen kleiner.
Das ist allerdings so. Wie gesagt, 4:0 hat der BVB gewonnen und war von Anfang an überlegen und eigentlich keine Probleme gehabt mit dem Gegner. Mario Götze, muss ich sagen, war eine Augenweide. Also da hat man gesehen, wenn der gegen Gegner solchen Kalibers spielt, dann ist er eigentlich unterfordert. Aber ja, wie Tobi gerade gesagt hat, ist gut für die Spieler, dass sie dann auch mal im Rhythmus bleiben und vor den Ball treten können in einer Art Wettkampf und eine Kulisse von 15.000 Zuschauern. Also ich glaube, so 15.500 waren es dann am Ende. Das war schon ordentlich. Schickes Stadion da in Aachen. Viel zu schön für die vierte Liga. Aber okay, die haben halt da einige Sachen falsch gemacht in den letzten Jahren und können froh sein, dass sie überhaupt noch im halbwegs bezahlten Fußball mit dabei sind. Ja, dann können wir eigentlich schon zu dem Thema kommen, was ich eben angedeutet habe. Es gibt Verletzte. Was ist da los, Tobi?
Ja, es ist jetzt so, dass natürlich die Belastung hoch war in den vergangenen Wochen. Der BVB hatte vor der Länderspielpause, ich glaube, 7 Spiele in 22 Tagen. Daraus resultieren jetzt, ich nenne es mal Wehwehchen, weil so richtig was Schlimmes war ja bis gestern noch nicht wirklich passiert. Okay, Muskelfaserriss Marius Wolf, kleiner Faserriss bei Pulisic, das ist nicht so toll. Aber jetzt ist es natürlich gestern dann durch die Meldung, dass Manuel Akanji wohl mindestens die nächsten 3 Wochen ausfällt. Und das heißt ja dann de facto, dass er bis zur nächsten Länderspielpause ausfällt, die ja Mitte November schon wieder ist, ausfällt oder ausfallen wird. Das ist wirklich ein Problem, weil Akanji hat bis jetzt jedes Spiel gemacht über die volle Distanz, hat keine Pflichtspielminute verpasst für Borussia. Und es ist schon einer dieser Spieler, die irgendwie in dieser Achse, ich sag mal, Bürki im Tor, Akanji als Abwehrchef in der Viererkette, Witzel als Stratege und Taktgeber vor der Abwehr, Reus natürlich dann als Anführer der Offensivabteilung, der jetzt tunlichst nicht hätte ausfallen sollen. Aber jetzt ist es so, die offizielle Diagnose, die der BVB mitgeteilt hat, ist, ich glaube, Belastungsreaktion an der Hüfte. Das ist ja dann auch jetzt immer so ein Sprech, wo man nicht genau weiß, Belastungsreaktion an der Hüfte. Also ich weiß nicht, früher im normalen Fußball hieß das einfach Hüfte, aber irgendwas hat er da und er fällt auf jeden Fall 3 Wochen aus und er verpasst in dieser Zeit, wenn die Genesung nicht deutlich schneller vorangeht als bisher vermutet, 7 Spiele. Und das ist natürlich schon wirklich ein Brett, dass es da irgendwie zu verarbeiten gilt, weil es geht jetzt in der Champions League nochmal in den Duellen gegen Atletico ums Achtelfinale, vielleicht sogar um den Gruppensieg. Ich denke, das Achtelfinale wird auch so klappen. Am 10. November, wenn man ein bisschen vorausblickt, wartet das Topspiel gegen den FC Bayern München. Ja, und da hätte Akanji natürlich gut getan. Und bei den anderen Spielern besteht ja zumindest die Hoffnung, dass die zeitnah alle zurückkommen. Also ich denke, Marco Reus hat gestern schon wieder mit der Mannschaft trainiert. Der BVB hat ja auch ein Video gepostet auf Twitter. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass der am Samstag in Stuttgart nicht zur Verfügung steht. Der eine oder andere wird auch zurückkommen. Marius Wolf, Rüsig, okay, das wird ein bisschen dauern. Marcel Schmelzer, Knieprobleme, auch das kann noch ein bisschen länger dauern. Ja, also es geht jetzt so langsam los und das ist natürlich ärgerlich, weil jetzt, ich habe es gerade angesprochen, wieder mit 7 Spielen in gut 3 Wochen halt einfach der nächste Block voller englischen Wochen vor der Haustür steht. Und da ist es natürlich besonders ärgerlich, wenn sich die Leistungsträger oder einer der Leistungsträger verletzt.
Was glaubst du denn, wer wird die Rolle des Abwehrchefs in diesem Zeitraum übernehmen? Wird das Abdou Diallo sein?
Das müssen wir gucken. Also es ist natürlich jetzt wirklich so ein bisschen gepuzzelt. Lukas Piszczek hatte auch noch leichte muskuläre Probleme, genauso wie Rafael Guerreiro. Deswegen waren sie auch in Aachen am Montag beide nicht dabei. Ich denke aber, dass beide eigentlich für das Spiel in Stuttgart zur Verfügung stehen sollten. Wie gesagt, die PK ist gleich heute Mittag. Mal gucken, ob Lucien Favre diesmal bereit ist, ein bisschen mehr zu erzählen. Meistens hält er sich da ja sehr bedeckt, wenn man ihn auf die Personalsituation anspricht. Und dann hat Lucien Favre natürlich ein paar Möglichkeiten. Diallo hat jetzt Schmelzer zuletzt ersetzt, den links. Durch den Akanji-Ausfall müsste Diallo eigentlich jetzt wieder ins Zentrum, also in die Innenverteidigung rücken. Theoretisch könnte das natürlich auch immer Toprak machen, aber der kommt jetzt auch selber aus einer langen Muskelfaserriss gehabt und hat jetzt in Aachen mal 60 Minuten eben gegen den Viertligisten gespielt. Ich weiß nicht, ob er den dann direkt hinten ins kalte Wasser wirft. Genug Erfahrung hat Toprak natürlich, um das zu machen. Ja, oder ob er dann vielleicht doch mal mit dem Gedanken spielt, Guerreiro zurückzuziehen, damit er Diallo wieder in die Mitte ziehen kann. Das hat er bisher noch gar nicht gemacht, auch jetzt gegen Augsburg, als er Guerreiro eingewechselt hat, hat er den für Bruno Larsen gebracht als offensive Option. Ja, wird spannend zu sehen sein, was Lucien Favre sich da ausdenkt. Von der Viererkette wird er nicht abweichen, das halte ich für gesetzt. Und dann muss er eben gucken, wie er die Viererkette aufgestellt bekommt.
Ich tippe jetzt mal, wenn Piszczek spielen kann, auf Piszczek, Diallo, Zagadou und ein Fragezeichen da links. Was ist denn mit Schmelzer?
Ja, die offizielle Diagnose, die es nur gibt, ist, dass er Knieprobleme hat. Er hat einen Schlag aufs Knie bekommen. Soweit wir wissen, nach unseren Informationen, ist das durchaus eine etwas ernstere Geschichte. Ich habe mit Gonzalo Castro telefoniert diese Woche, weil er ja mittlerweile in Stuttgart spielt und mal ein bisschen den Blick ins Schwabenland schweifen lassen wollte. Und er hatte dann so erzählt, aus dem Nähkästchen ein bisschen geplaudert. Und ich glaube, das meinte er gar nicht böse, dass er Marcel Schmelzer am Wochenende noch getroffen hätte, weil die beiden immer noch guten Kontakt haben. Und dass Schmelle ja leider nicht spielen könne am Samstag wegen eines Knochenödems, das er da hat. Das heißt ja dann, das ist dann so eine Flüssigkeitseinlagerung. Und das ist irgendwie ja, mitunter dann auch mal eine längere Geschichte. Also warten wir mal ab, wann Marcel Schmelzer wieder zur Verfügung steht.
Das kommt natürlich alles jetzt zur gleichen Zeit. Das ist sehr, sehr ärgerlich, dass nicht nur ein Spieler ausfällt aus der Viererkette, sondern mindestens zwei.
Also klar, Verletzungszeitpunkte sind selten richtig glücklich oder kommen selten richtig gelegen. Aber jetzt gerade vor dieser doch sehr intensiven Phase, die jetzt ansteht mit den 7 Spielen bis zur nächsten Länderspielpause, auch mit hochkarätigen Gegnern, ist es natürlich schon wirklich richtig unglücklich. Zumal Akanji, das kommt ja noch dazu, ja jetzt bei der Schweizer Nationalmannschaft keine Minute gespielt hat. Also er war weder im Kader gegen Belgien noch im Kader gegen Island. Und Roman Bürki ist ja direkt an Tag 1 quasi wegen Leistenbeschwerden wieder nach Hause gekommen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise nach Dortmund zurückgekehrt. Manuel Akanji war jetzt die ganze Zeit da, ist erst am Dienstag zurückgekehrt. Und man fragt sich so ein bisschen, wäre es nicht besser gewesen, wenn er auch frühzeitig abgereist wäre, um sich vielleicht in Dortmund behandeln lassen zu können. Aber gut, es ist jetzt so, wie es ist. Und ja, glücklich wird Lucien Favre über die Situation nicht sein. Aber über den großen, breiten Kader haben wir ja seit dem Sommer wirklich fast stundenlang hier im Podcast gesprochen. Und jetzt wird sich zeigen, wie breit und wie gut der Kader eben in der Defensive ist und inwiefern man in der Lage ist, solche Verluste, die es ja definitiv sind, auch qualitative Verluste auszugleichen und aufzufangen.
Habe ich da Kritik rausgehört, stundenlang über dieses Thema im Podcast gesprochen?
Nein, aber also der breite Kader war natürlich ein sehr breites Thema auch. Und jetzt war man ja irgendwie damit mal durch, aber jetzt gut, wird sich, also wie gesagt, also es war ja immer Thema, keine Verletzten, großer Kader, es müssen Leute auf dem Trainingsplatz irgendwie auch mal zugucken, wenn 10 gegen 10, 11 gegen 11 gespielt wird, dann ist nicht für alle Platz da. Das erübrigt sich gerade. Insofern ist der breite Kader jetzt gerade vielleicht plötzlich gar nicht so schlecht.
Habt ihr das gehört, liebe Hörer, wie Tobias Jürgen versucht, sich rauszuwinden aus dieser Frage? Was ist denn da los, Tobi?
Ja? Ja, es war einfach ein langes Thema und es war ja ein zähes Thema. Das darf ich ja durchaus sagen. Ich bin ja froh, dass gerade keine Wechselperiode ist.
Ja, Gott sei Dank. Ich bin auch nicht Freund dieser sehr, sehr langen Transferperioden. Ich finde, das könnte man pro Jahreszeit sozusagen, aber es stimmt ja auch irgendwie nicht. Ja, im Sommer könnte man das auf einen Monat verkürzen. Einen Monat und fertig. Und am 1. August weiß dann jeder, wo er spielt. Und im Winter könnte man es vielleicht auf 2 Wochen verkürzen, würde auch ausreichen. Gut, dann
schön wäre es, da hätten auch Journalisten nichts dagegen.
Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Dann kommen wir zu den Hörerfragen und die erste kommt von Florian. Denkt ihr, Götze wird weiterhin zwischen Bank und Tribüne pendeln? Ehrlich gesagt, in der aktuellen Situation kann ich mir das nicht vorstellen und so wie ich in die letzten Spiele erlebt habe, nach seiner Einwechslung natürlich gegen Augsburg und jetzt auch gegen Aachen, schätze ich ihn ein als sehr, sehr formstark. Wie siehst du das?
Ja, man würde sich auf jeden Fall freuen. Also zumindest ich einfach, du hast es ja eben auch angedeutet, dass Mario Götze ein außergewöhnlicher Fußballer ist und sein kann. Das sieht man einfach irgendwie, wenn er auf dem Platz steht in gewissen Situationen. Da ist er einfach mit einem anderen Talent gesegnet oder mit einem außergewöhnlicheren Talent gesegnet, als es andere haben. Er hat es natürlich bisher selten auf den Platz gebracht, aber vielleicht, und die Hoffnung darf man ja haben, war natürlich dieser Kurzeinsatz gegen Augsburg vielleicht so ein bisschen was, was das Pendel wieder in die andere Richtung ausschlagen lässt und was Mario Götze auch für den BVB wieder wichtig werden lässt. Also ich glaube, da hat sich jeder gefreut. Man hat es ja im Stadion auch so richtig gemerkt. Das war bei der Einwechslung schon sehr laut. Bei dem Tor ist der Signal Iduna Park wirklich stimmungstechnisch explodiert. Man ja vorsichtig sein muss mit diesen Redewendungen. Aber es war dann wirklich, also man hat so richtig gemerkt, wie die Erleichterung nicht nur von Götze oder der Stein nicht nur bei Götzes Herzen abgefallen ist, sondern eigentlich bei den 80.000 Zuschauern im Stadion. Und man kann nur hoffen, dass er jetzt vielleicht in der Lage ist, dann eben, auch wenn andere ausfallen, seine Chancen zu nutzen und wieder reinzukommen und wieder wichtig zu werden. Schön wäre es für Mario Götze und für den BVB, glaube ich.
Wir kommen nochmal zurück zum Thema Verletzung. Lars und ein anderer Hörer haben nämlich dazu Fragen. Wie kann es sein, dass der BVB schon wieder so viele Verletzungen hat? Das zieht sich ja schon seit Jahren wie ein roter Faden durch. Wird da von Vereinsseite vielleicht nicht auch mal die medizinische Abteilung kritisch betrachtet? Und der zweite Hörer schreibt, viele Spieler haben muskuläre Probleme bzw. Faserrisse oder Belastungsprobleme. Überfordert der Verein manche Spieler? Woher kommen die ganzen Muskelgeschichten? Das ist schon seltsam.
Ja, klar, aber ich glaube, also ich weiß nicht, ob das ein BVB-spezifisches Problem ist. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie mal bei den Bayern guckt, die auch viele Verletzte haben, wenn man jetzt auch guckt, also Akanji fällt aus mit einer Hüftverletzung, Marcel Schmelzer hat einen Schlag aufs Knie gekriegt. Ja, und jetzt, klar, sind auch muskuläre Probleme dabei, Faserrisse dabei. Man muss jetzt mal abwarten, wie viele Spieler wirklich ausfallen. Ich fand, bisher war die Verletztenquote beim BVB in dieser Saison sehr, sehr gering. Und jetzt war natürlich eben im letzten Block bis zur Länderspielpause die Belastung für viele sehr, sehr hoch mit durchgehenden englischen Wochen. Das kommt jetzt auch wieder. Und dann kann das eben schon passieren. Also ich glaube nicht, dass jetzt dann im Training noch zu viel Gas gegeben wird. Da wird schon sehr dosiert trainiert. Es wird auch schon immer wieder geguckt, die Belastung zu steuern. Also ich denke dann auch an regenerative Einheiten nach den Spielen. Da wird ja dann in unterschiedlichen Trainingsgruppen trainiert. Da wird schon sehr, sehr drauf geachtet, dass das passieren kann. Steht außer Frage. Ich finde, die Mannschaft ist, das hat sie eigentlich jetzt gezeigt, gerade in dieser Saison deutlich fitter, als sie es in der vergangenen Saison war. Und das ist eigentlich ja auch eine Grundlage dafür, dass man nicht so verletzungsanfällig ist. Und ja, ich weiß nicht, ich verstehe den Frust der Fans, ich weiß aber nicht, ob es der richtige Ansatz ist, da direkt irgendwie Fehler in der Trainingssteuerung zu vermuten oder ob es vielleicht auch ein bisschen einfach mit Zufall und mit Glück und Pech zu tun hat.
Also Verletzungspech bedeutet ja dann, da gibt es auch Gesundheitsglück?
Ja, ich glaube schon, dass es immer ein bisschen Glück ist, wenn eine Mannschaft zum Beispiel ohne große Verletzungssorgen durch eine Saison kommt. Und natürlich ist es auch wirklich ein bisschen Verletzungspech, wenn man eben in einer Saison viele Verletzte hat. Weil was die Bundesliga-Vereine machen, ist alles mittlerweile zu messen. Alle Werte sind bekannt. Da wird eigentlich so wenig wie irgendwie möglich dem Zufall überlassen. Und da wird dann eben entsprechend die Belastung gesteuert. Das ist ja so ein Begriff, der jetzt auch häufig fällt im Fußball. Und ja, wenn es dann eben Muskelverletzungen gibt, ein Faserriss in der Wade bei Pulisic oder ein Muskelfaserriss bei Marius Wolf, dann ist das so. Auffälliger ist es natürlich bei Spielern wie Rafael Guerrero, der jetzt am Montag schon wieder gefehlt hat wegen muskulärer Probleme in Aachen. Da stellt sich dann irgendwann die Frage, irgendwie, was da genau los ist. Fehlt es da vielleicht dann eben auch im privaten Bereich an der letzten Professionalität? Ich will da gar nichts unterstellen. Und da muss man dann gucken, wo liegen die Ursachen dafür, dass einer so häufig muskuläre Probleme hat. Aber ich glaube, dass zumindest gerade die Spieler Pulisic und Wolf, die definitiv zu den fittesten im ganzen Kader gehören, nicht im Verdacht stehen, da in irgendeiner Art und Weise unprofessionell zu leben oder nicht auf ihren Körper zu achten. Da ist es, glaube ich, wirklich eher Zufall oder eher Pech.
Wie konkret sind denn die Pläne? Nochmal eine Frage von Lars, im Winter noch einen Stürmer zu holen, weil Reus und Philipp ja keine Alternativen sind da ganz vorne, wenn wir ehrlich sind.
Ja, ich glaube, dass sie jetzt heilfroh sind, dass sie den Paco Alcácer mal haben, weil die Quote ist natürlich gigantisch. Ich glaube schon, dass sie Maximilian Philipp diese Rolle, ich sag mal, in einer besseren Art und Weise zutrauen, als er sie jetzt an den ersten 7 Spieltagen in der Bundesliga plus Champions League und Pokal ausgefüllt hat. Der hat natürlich gerade jetzt eine ganz schwierige Phase und dann spielt er mal gegen Augsburg, weiß ich nicht, gute oder knappe 60 Minuten, hat so einen halben Torschuss in einer Stunde und dann kommt Paco Alcácer und trifft in 30 Minuten dreimal. Und Maximilian Philipp sieht das von der Bank aus. Er wird sich sicherlich darüber gefreut haben, Aber er wird sich natürlich auch denken, dass er seine Einsatzchancen zumindest auf der 9er-Position natürlich nicht steigert. Der muss ja jetzt irgendwie rauskommen, vielleicht auch mal über Einsätze auf dem Flügel, was vielleicht auch ein bisschen besser liegt als ganz vorne drin. Und ich glaube, das wird sich der BVB jetzt schon angucken. Also sie werden die Augen offen halten, weil sie auch wissen, dass, also wenn der Paco Alcácer wegbricht, dann ist natürlich ein Problem da. Und insofern wird man sicherlich gucken, ob im Winter was möglich ist. Man wird sich aber sicherlich auch anschauen, welche Möglichkeiten haben wir, das intern aufzufangen. Wenn jetzt Götze wieder reinkommt, vielleicht kann der auch mal vorne mit Reus spielen, so ohne so eine richtige klassische Neun. Aber es wird sicherlich geguckt werden, was sind die Möglichkeiten, das intern zu lösen. Aber wenn sich da eine Chance ergibt, dann wird der BVB, glaube ich, auch was machen. Wobei man ja im Sommer gesehen hat, wie schwierig es ist, gerade auf der Stürmerposition, auf der Neunerposition, wirklich dann eine Lösung zu finden, die irgendwie vom Preis-Leistungs-Verhältnis her passt. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Paco Alcácer gesund bleibt, dann hat man ja nun jetzt den 1A-Stürmer schon, glaube ich, erstmal gesetzt aufgrund der aktuellen Situation und Euphorie und auch einfach seiner Quote wegen. Und wenn man dann gucken muss, wen kann man denn kriegen, um für den Fall, dass sich Paco Alcácer verletzt, noch gewappnet zu sein, dann wird es richtig kompliziert auf dem Transfermarkt. Insofern würde ich es nicht ausschließen, aber ich bin mir auch nicht sicher, dass es so kommen wird.
Es gab ja zuletzt das Gerücht, dass der BVB angeblich interessiert sei an einem polnischen Stürmer, an Krzysztof Piątek vom FC Genua, aber ich glaube, das ist komplett unrealistisch. Dann eine Frage noch zu Marco Reus. Wie geht man in Zukunft mit ihm um? Wird es mehr Zwangspausen für ihn geben, damit er eben nicht wieder Belastungsbeschwerden bekommt? Er ist ja gerade nahezu unverzichtbar. Die Frage kann man natürlich auch für Akanji, Bürki, Witzel und Diallo stellen, die zum Glück, ja, aber Akanji ist es jetzt nicht mehr so, bisher nichts haben.
Ja, bei Marco Reus ist man natürlich sehr, sehr bis übervorsichtig, weil man natürlich einfach weiß, wie verletzungsanfällig er in der Vergangenheit gewesen ist. Und da wird man schon gucken, dass man das dosiert. Ich glaube, dass er natürlich unverzichtbar ist, gar keine Frage. Nicht nur, weil er der Kapitän ist, sondern weil er einfach auch mit Leistung vorangeht in dieser Saison. Das ist schon wirklich richtig, richtig stark. Und da wird man dann sehen. Also ich glaube, dass Lucien Favre sehr, sehr dankbar wäre, wenn es Spielverläufe gibt, die weniger dramatisch sind als zum Beispiel der in Leverkusen oder der zu Hause gegen Augsburg, wo man dann einfach nicht vom Spielverlauf her in der Lage ist, Marco Reus vielleicht mal frutzeitig vom Platz zu nehmen. Also zum Beispiel beim 7:0 gegen Nürnberg hat das ja, glaube ich, gemacht. Da konnte er ihn dann nach 55 oder 58 oder 60 Minuten irgendwie so mal runternehmen und ihn zumindest nicht über 90 Minuten laufen lassen. Und ich glaube, dass das der Wunsch wäre. Und sicherlich, wenn man vielleicht die Möglichkeit hat, frühzeitig das Achtelfinale klarzumachen in der Champions League, dann gibt es vielleicht auch mal ein Spiel, wo man Marco Reus da draußen lassen kann. Und das Pokalspiel gegen Union Berlin, das ist jetzt auf dem Papier auch eins. Das wird eine komplizierte Aufgabe, aber es ist auf dem Papier erstmal eins, was vielleicht auch frühzeitig entschieden sein könnte. Und vielleicht kommt Marco Reus dann auch mal mit einer Halbzeit aus. Also da wird man sicherlich die Chancen nutzen, sofern sie sicher gehen.
Wann und ob, ja ob, das glaube ich schon, wird es Gespräche mit Pulisic geben. In meinen Augen würde ein Wechsel viel zu früh kommen, da er taktisch und vor allem defensiv noch erhebliche Schwächen hat. Wie siehst du das?
Ja, die taktischen Schwächen sehe ich jetzt als nicht so groß an. Defensiv gibt sicherlich noch Sachen zu verbessern, aber in erster Linie ist er eben auch ein offensiver Flügelspieler, der natürlich immense Qualität hat, gerade im 1 gegen 1 unheimliches Tempo hat. So manchmal fehlt mir bei ihm auch noch so die letzte klare Aktion, dann ist es ein richtig gutes Dribbling und dann kommt aber der letzte Ball vielleicht einen Tacken zu unpräzise, vielleicht auch zu unkonzentriert, irgendwie da fehlt noch so ein bisschen manchmal dann die Ruhe und die Abgeklärtheit und auch vielleicht so die letzte Übersicht. Also natürlich ist das ein Spieler, der noch sehr jung ist und sich noch weiterentwickeln muss, aber der natürlich auch schon unter Beweis gestellt hat, was er für große Qualität hat. Und der ist, glaube ich, im Sommer für viele Clubs, gerade auf der Insel, sehr, sehr interessant. Insofern wird es Gespräche mit Sicherheit geben, aber inwiefern die Erfolgsversprechen noch sein können, weil wenn man eben Ablöse generieren will, dann muss man es im nächsten Sommer tun. Und so verrückt das klingt jetzt im Fußballgeschäft, so wie es halt eben ist, geht es ja auch immer darum, Märkte zu erschließen. Also die ganzen Bundesligisten fliegen ja nicht irgendwie nur aus Spaß an der Freude nach Asien oder nach Amerika. Und da hat man natürlich in Christian Pulisic hat man natürlich einen, der wirklich irgendwie in Amerika, in den USA, also ein Riesenmarkt, eine unfassbare Strahlkraft hat. Also insofern ist so ein Wechsel dann auch aus wirtschaftlichen Interessen für einen Club, gerade aus England, wo die Premier League ja in den USA einen ganz guten Stellenwert hat, natürlich super interessant. Und wenn man dann überlegt, was da alles zusammenkommt, also ein junger Spieler, der viel Qualität verspricht, der ein großes Potenzial eben auch in Übersee in Aussicht stellt, plus man hat das nötige Geld in England, um ihn zu bezahlen und beim BVB rauszukaufen, dann Also mich würde es überraschen, wenn er über die Sommerpause hinaus beim BVB bleibt. Wenn es klappen würde, wäre es für den BVB natürlich eine gute Sache.
Ich halte mal dagegen, das ist von den jungen, talentierten Spielern da vorne derjenige, den man am schnellsten und einfachsten ersetzen kann. Das ist eine steile These, ich weiß, aber ich glaube,
das
ist
tatsächlich. Das glaube ich nicht, weil Pulisic definitiv der ist, der seine Klasse schon am konstantesten unter Beweis gestellt hat. Natürlich hat man in Jadon Sancho eine absolute Rakete, die ihren Weg gehen wird, der sicherlich auch irgendwann so interessant sein wird für englische Clubs, gerade jetzt nach seinem Debüt in der englischen Nationalmannschaft, dass man den auch nicht Ewigkeiten in Dortmund halten können wird. Man hat den Jakob Brun-Larsen, ein Eigengewächs, das, glaube ich, einen ähnlichen Weg gehen kann wie Pulisic. Aber jetzt zu sagen, dass Pulisic der ist, den man am einfachsten ersetzen kann, ich glaube, da tut man ihm und der ganzen Sache ein bisschen Unrecht.
Ja, dafür sind wir hier in einem Podcast, dass wir auch mal unterschiedliche Meinungen haben. Dann kommen wir zur Vorschau auf das Spiel gegen den VfB Stuttgart. Da können wir noch ein paar Hörerfragen mit einbauen. Denn Peter würde gerne wissen, seht ihr es als Vor- oder Nachteil an, dass Stuttgart jetzt vor dem Spiel einen neuen Trainer bekommen hat?
Ja, das ist irgendwie, also man hat es ja schon oft genug gehabt, dass dann eine Mannschaft, das ist jetzt Duell Erster gegen Letzter. Wie gesagt, ich habe es eben angedeutet, als ich mit Gonzalo Castro telefoniert habe. Der sagt auch, also wir haben natürlich eigentlich nichts zu verlieren und der Druck liegt bei Dortmund. Das sind dann so diese typischen Phrasen, die der Außenseiter irgendwie zu seinen Gunsten nutzen möchte. Ich glaube, dass ein Trainerwechsel für den kommenden Gegner dann immer ein bisschen undankbar ist. Also man weiß jetzt nicht so genau, was der VfB am Samstag machen wird. Das wäre, glaube ich, in der Analyse und in der Vorbereitung einfacher gewesen, wenn Taifun Korkut noch der Trainer wäre. Diesen oft und viel zitierten Impuls, den ein neuer Trainer geben kann, da muss man gucken, wie der ausfällt. Aber ich glaube, ein Vorteil ist es auf keinen Fall für den BVB, dass Markus Weinziel jetzt auf der VfB-Bank sitzt. Ob es ein Nachteil wird, da müssen wir dann drüber reden, wenn das Spiel vorbei ist.
Was erwartest du denn vom VfB? Weil ich finde, die haben ja eigentlich keinen schlechten Kader und für mich ist nur schwer zu erklären, dass die da unten auf dem letzten Platz hängen.
Ja, ist für mich auch kein Abstiegskandidat eigentlich vor der Saison gewesen. Jetzt darf man sich nicht blenden lassen. Die hatten natürlich in der vergangenen Rückrunde dann schon einen enormen Lauf. Das wäre dann fast noch in der Europa League irgendwie geendet. Aber ja, ich denke auch, dass der Kader eigentlich zu gut ist, um wirklich da unten richtig drin zu hängen. Und ich denke schon, dass sie am Samstag versuchen werden, gerade auch, weil es ein Heimspiel ist und weil es jetzt ja auch irgendwie gilt, auch das ganze Gefühl und die Stimmung zu drehen und zu verändern, dass sie schon versuchen werden, ein Stück weit mutig zu agieren, eben auch nach vorne zu spielen und sich jetzt nicht einigeln und nur darauf warten, dass der BVB die auseinander kombiniert. Also ich glaube, das wäre auch der falsche Ansatz. Insofern, also ich fahre am Samstag hin mit dem Florian und ich habe schon die Hoffnung, dass ich da hinreise, um ein attraktives und spannendes Fußballspiel zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es so wild wird wie gegen Augsburg, aber ich glaube schon, dass es ein Spiel mit halbwegs offenem Visier wird und es würde mich jetzt überraschen, wenn der VfB da irgendwie erstmal nur auftritt, um selber zu versuchen, die Null zu halten.
Ausgerechnet mit dem Gröger sollte doch ein schönes Wochenende werden.
ja, und die Deutsche Bahn macht auch noch Probleme.
Oh, ihr fahrt mit der
gespannt.
Bahn?
Ja, wir haben es vor. Das ist noch nicht so ganz klar, weil da hat es ja irgendwo gebrannt und jetzt ist irgendwo zwischen, schieß mich tot, Köln und Frankfurt, irgendwas mit Limburg und ich habe die Strecke jetzt nicht so auf dem Schirm, aus dem Stegreif. Ist irgendwie nur eingleisiger Verkehr und warten wir mal ab, vielleicht müssen wir dann auch kurzfristig auf den Mietwagen umschwingen.
Oh ja, das könnte wirklich eng werden. Ja, habe ich auch gehört, da hat ein Zug gebrannt und dann war da diese Strecke gesperrt. Naja, da wollen wir mal gucken, ob er da in Stuttgart überhaupt ankommt. Dann, was haben wir noch? Eine Frage zur Viererkette. Ja, da haben wir eben schon drüber gesprochen und da lese ich den Namen Toprak. Der hat jetzt in Aachen wieder gespielt, aber man hat gemerkt, die Luft reicht noch nicht für 90 Minuten. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er von Anfang an aufläuft.
Ja, würde mich auch eher überraschen. Ich glaube, dass Favre vielleicht dann noch bessere Alternativen hat. Also es gibt ja durchaus auch den Ansatz zu sagen, man zieht Piszczek nach hinten rechts und Hakimi nach links, weil er das eben in der Nationalelf auch spielt. Das ist jetzt nicht das, was Favre unbedingt über die Maßen befürwortet, weil er schon sagt, ich sehe ihn rechts besser, Hakimi, jetzt, weil er eben als Rechtsfuß da noch ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, gerade in Richtung Grundlinie zu gehen, was Flankenläufe angeht etc. Aber es wäre natürlich eine Möglichkeit, zwei Leute zu bringen, die A voll im Saft sind und die B auch Rhythmus haben. Also wenn ich jetzt Diallo wieder reinziehen würde, neben Zagadou und dann würde die Viererkette aussehen mit Piszczek, Diallo, Zagadou und Hakimi. Das könnte ich mir vorstellen, vielleicht sogar als wahrscheinlichste Lösung. Alternativ könnte man auch sagen, Diallo wieder in die Mitte und Guerreiro doch mal als Linksverteidiger, was Favre bislang, wie gesagt, noch nicht gemacht hat. Aber Toprak jetzt nach so 60 Minuten bei einem Viertligisten direkt wieder reinzuwerfen, das spricht jetzt nicht so viel für. Was er eben natürlich hat, ist ohne Ende Erfahrung. Also insofern kann man es von ihm schon besser erwarten, als jetzt von einem jungen Spieler nach so einer langen Verletzungspause da direkt wieder eine gute Leistung abzurufen. Ich lasse mich auch mal überraschen, vielleicht erzählt Lucien Favre ja gleich noch ein bisschen auf der PK, was seine Gedankenspiele sind. Gucken wir mal, dazu kommt, das ist so ein kleiner Aspekt, ich glaube kein großer, dass natürlich Akanji der ist, der immer die rechte Halbposition gespielt hat in der Viererkette. Und man hat mit Diallo und Zagadou zwei, die lieber die linke Halbposition spielen. Also es kommt jetzt auch noch dazu, dass dann einer, und selbst Toprak ist eigentlich der lieber die linke Halbposition spielt. Das heißt, man muss jetzt irgendwie auch noch gucken, dass man da einen im Zweifel Linksfuß auf die rechte Halbposition stellt. Das sollte jetzt nicht das ganz große Problem sein, aber so hundertprozentig perfekt ist es eben auch nicht.
Wir sind doch hier nicht bei Wünsch dir was, welche Halbposition man da spielen kann. Ich glaube, es hakt. Also ich lese hier übrigens gerade noch den Namen Pieper.
Ja, klar. Also er hat immer mal mittrainiert. Aber also aufgrund der gerade skizzierten Möglichkeiten, die es eben gibt, halte ich dann Amos Pieper für die unwahrscheinlichste Lösung am Samstag.
Das ist doch mal eine klare Aussage. Dann gibt es noch eine Frage zu Guerrero. Welche Überlegungen Lucien Favre hat, was diesen Spieler angeht, jetzt wo Schmelzer länger raus ist, das hat ja auch ein bisschen mit dem Spiel am Samstag zu tun. Ja, jetzt hat er in Aachen nicht mitgespielt wegen leichter muskulärer Probleme, da müssen wir auch mal abwarten. Kann ja sein, dass der am Wochenende gar nicht spielen kann. Der hat eben Defensivschwächen, das ist sein Problem. Offensiv ist das ein extrem guter Spieler.
Ja, ich habe es ja gerade gesagt, also es gab ja schon mal durchaus Bedarf jetzt hinten links und dann hat sich Lucien Favre eben auch dazu entschieden, in Abdou Diallo eher die defensiv stabile Lösung als Schmelzer-Backup zu präsentieren und nicht Rafael Guerrero. Er hat im Spiel gegen Augsburg, habe ich glaube ich eben auch schon erzählt, Unlasen rausgenommen, also sprich den linken offensiven Mann und hat dafür Guerrero gebracht und der hat ja auch richtig Schwung nochmal nach vorne gebracht. Also der ist natürlich ein begnadeter Kicker, aber er ist beim BVB anders als in der Nationalmannschaft, irgendwie noch nie so wirklich als Linksverteidiger. Also er hat natürlich hinten links gespielt, aber dass er wirklich aufgefallen ist, richtig positiv, das war immer er, wenn er weiter vorne gespielt hat. Entweder unter Tuchel auf der 8 oder auch jetzt mal in einem Kurzeinsatz gegen Augsburg vorne links. Nichtsdestotrotz würde ich auch die Lösung Guerrero als Linksverteidiger nicht ausschließen. Vielleicht auch je nach Spielverlauf. Also wenn man, ich sag mal, es steht noch lange 0-0 oder man braucht halt irgendwie noch ein Tor, dann ist das natürlich auch ein Linksverteidiger, der Schwung bringen kann von Beginn an. Ja, würde es mich eher überraschen, wobei Lucien Favre natürlich schon bislang sowieso auch die ein oder andere überraschende Lösung präsentiert hat. Insofern ist Ausschließen auch immer schwierig.
Wie geht's aus?
Das Spiel jetzt am Samstag.
Ja, darüber reden wir ja gerade.
Ich denke, ja, die Frage war so kurz, sonst schmuckst du die mal so aus. Ich war noch gar nicht bereit. Aber ich denke, ja klar, der BVB ist Favorit. Das ist er jetzt in fast jedem Spiel, außer gegen die Bayern. Nicht nur wegen der Tabellenposition. Und es wäre natürlich schon verdammt wichtig, jetzt nach der Länderspielpause und auch trotz der Personalsorgen, gerade im defensiven Bereich, die jetzt gerade da sind, ja quasi direkt wieder da anzuknüpfen oder da weiterzumachen, wo man vor der Länderspielpause aufgehört hat. Ja, und mit einem Sieg in Stuttgart da die Tabellenführung zu untermauern. Ja, und ich glaube schon, dass der BVB in der aktuellen Verfassung das Spiel gewinnen wird. Ich tippe jetzt einfach mal auf ein 3-1 für den BVB.
Oh, das ist optimistisch. Gut, dann hätten wir das ja auch geklärt und weitere Punkte sicher.
Ich fahre ja mit Florian dahin, dann will ich ja wenigstens ein gutes Spiel und im Zweifel 3 Punkte sehen.
Seid ihr in der Kombination eine Auswärtssieggarantie?
Nee, überhaupt gar nicht. Also wir sind letzte Saison in der Konstellation zusammen nach Hannover gefahren. Da gab es 2-4, glaube ich,
auf
die Mütze. Und dann sind wir jetzt dieses Jahr wieder nach Hannover gefahren. Das war ein ganz schlimmes 0-0. Also es war, glaube ich, das schlechteste Spiel unter Lucien Favre in dieser Saison, kann man, glaube ich, so sagen. Insofern toi, 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 dass da jetzt mal irgendwie diese Serie gebrochen wird.
Ich habe kein gutes Gefühl. Dann schließen wir das an dieser Stelle ab. Alle weiteren Infos unter ruhrnachrichten.de, natürlich bei Twitter @rnbvb, @TobiJören und @SaschaStaat. Das sind Accounts, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und dann harren wir mal der Dinge, die Lucien Favre nachher auf der Pressekonferenz zu erzählen hat oder zu erzählen hatte, je nachdem, wann ihr diese Sendung hört. Und am Samstag gibt es dann das Spiel in Stuttgart. Nächste Woche dann das Spiel gegen Atletico Madrid. Da werden wir dann im Podcast auch am Donnerstag drüber sprechen. Danke für eure Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.